Ja, ich möchte eine sehr berühmte Geschichte aus der Bibel heute euch nochmal erzählen. Einige kennen sie, dann freut euch drauf, dass sie heute nochmal drankommt, denn sie ist super. Sie steht im Buch Daniel und es geht um Nebukadnezar, der Zweite, ein König von Babylonien. Und Babylonien war die Supermacht der damaligen Zeit. So Babylonien und Ägypten, aber eigentlich Babylonien war am Drücker, war die Supermacht. Und die sind unter anderem auch in Jerusalem eingefallen und haben ganz viele von den, aus der Oberschicht, von den gebildeten, guten Fachkräften nach Babylonien geholt und die dort ausgebildet und an den Hof geholt und auch ganz viele Leute aus Jerusalem, aus Israel verschleppt nach Babylonien in die Verbannung. Und dort steigt die Geschichte ein, dass irgendwann Nebukadnezar, der halt ein Diktator war, ein Tyrann war, auf die Idee gekommen ist, eine große Statue zu errichten. Sehr, sehr hoch, keine Ahnung, ungefähr 30 Meter aus Gold. Es war ein Gott, der angebetet werden sollte. Und zur Einweihung dieser Statue hat er ganz viele Musiker organisiert, eine riesen Inszenierung von dieser Einweihung und alle sollten diesen Gott anbeten und irgendwie war das ja auch so ein bisschen, es war halt der Gott von Nebukadnezar und das war irgendwie halt auch, man betete quasi Nebukadnezar an, wenn man auch diesen Gott angebetet hat. Das war relativ dicht beieinander und alle sollten sich, wenn die Musik erscheint, vor diesem Gott niederknien und ihn anbeten. Und um den, ja, es waren geladene Gäste. Man konnte also jetzt nicht sagen, ach, da gehe ich auch hin zu der Party oder nee, ich bleib zu Hause, sondern man bekam eine Einladung. Alle aus der Oberschicht waren da, alle führenden Politiker waren da, alle aus der Wirtschaft, alle Entscheidungsträger waren da, alle Multiplikatoren. Und die Einladung, ob man kommen wollte oder nicht, die war halt auch nicht ganz offen, sondern man hatte dort zu erscheinen. Und der König hatte gesagt, okay, wer sich nicht niederwerfen sollte, der wird verbrannt. Wir haben ja einen Ofen und wer da nicht mitmacht, kommt in den Ofen. Und drei Freunde waren da, von denen uns die Bibel berichtet, die die babylonischen Namen bekommen haben. Schadrach, Meschach und Abednego. Das sind auf jeden Fall mal Namen, die ihr euch merken solltet, falls ihr irgendwann mal an einem Quiz teilnehmt, wo es vielleicht um 1 Million Euro geht. Und das könnte die 1 Million Frage sein. Also Schadrach, Meschach und Abednego. Das waren Leute, die eigentlich aus Jerusalem kamen. Und die den Gott der Bibel angebetet haben. Und sie wussten, der Gott der Bibel sagt, ihr sollt keine fremden Götter anbeten. No go. Never. Das ist Gebot Nummer 1. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Oder halt auch in den Top 10 der 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen, um es anzubeten. Also hatten die irgendwie einen Konflikt. Sie waren auch mittlerweile, hatten dort Karriere gemacht, waren dort ausgebildet worden und waren jetzt in dem Zwang, auch sich eigentlich vor diesem Gott niederzuwerfen und dieses Bild dort anzubeten. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Sie sind stehen geblieben. Es gibt so ein Plattencover von Keith Green, so ein Musiker, dessen Texte ich irgendwie echt sehr, sehr stark finde und dessen Lebensgeschichte ich sehr, sehr inspirierend fand. Und das ist so eins seiner Plattencover. No Compromise heißt das Plattencover, wo das Album, wo einer stehen bleibt, wo alle anderen sich niederwerfen. Einer bleibt alleine stehen und rechts daneben dreht sich noch jemand um und ist ganz erschrocken nach dem Motto, hey, knie dich nieder und der Soldat zeigt schon auf den, es fällt irgendwie auf, er macht nicht mit. Und genauso ging es auch den drei Freunden, dass das natürlich aufgefallen ist, es waren sehr, sehr viele Leute da und hey, da sind drei von den Juden, die machen da nicht mit. Und der König hörte das und war unglaublich sauer, unglaublich sauer. So berichtet es die Bibel. Und er lässt die drei zu sich kommen und erklärt ihnen das nochmal. Scheinbar wollte er jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt Leute verbrennen dort. Aber er weist sie nochmal darauf hin, hey, ich werde euch hier verbrennen. Wenn gleich die Musik losgeht, dann habt ihr noch einmal die Chance, euch hier niederzuwerfen. Und dann antworten diese drei Männer folgendes. Und ich finde dieses Zitat so stark. Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er das nicht tut, dein Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Boah, finde ich eine richtig krasse Aussage. Nebukadnezar wird total aggressiv und er befiehlt, okay, der Ofen soll jetzt noch 7-mal heißer gemacht werden, als wenn das jetzt einen Riesenunterschied machen würde. Und die sollen gefesselt werden und in den Ofen geschmissen werden. Und so passiert es auch. Die drei werden in den Ofen geworfen und die Wachen, die sie da reinwerfen, sterben dabei, weil der Ofen so heiß ist, keine Ahnung, wie so eine Art Hochofen und die Flammen schlagen raus. Die Wachen sterben und die drei sind im Feuer. Und dann beobachtet der König und auch die anderen, dass die nicht verbrennen, sondern dass sie im Feuer umhergehen und nichts passiert. Und dann erschrickt sich der König noch mehr und sagt, ja, da ist doch noch einer im Ofen. Wir haben noch drei reingeworfen, oder? Waren drei, oder? Ja, waren drei. Aber da sind vier. Und einer sieht aus wie ein Sohn Gottes. Oder wie der Sohn Gottes, oder wie ein Sohn der Götter. Und als er merkt, die verbrennen nicht, lässt er sie rausholen, er ruft in den Ofen rein, Schadrach, Meschach und Abednego, kommt raus. Und er ist so beeindruckt und sagt, okay, wer hat das so mit Gnade und Barmherzigkeit noch nicht so ganz verstanden? Wer irgendwas Unanständiges über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, der soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll ein Misthaufen werden. Also immer direkt schon so von einem Extrem ins nächste Extrem. Und Gott hat diese drei Männer gerettet. Die drei Freunde im Feuerofen. Eine legendäre Geschichte. Und was mich total beeindruckt, ist einmal, dass diese Männer nicht wissen, ob das gut geht oder ob das schlecht geht. Weil normalerweise wären sie ja gestorben. Hätten sie das nicht überleben können. Und ich hoffe mal oder schätze mal, dass von uns noch keiner in so eine Situation gekommen ist. Und ich hoffe auch mal, dass keiner von uns je in so eine Situation kommen wird. Aber tatsächlich ist es so, laut Open Doors gibt es aktuell in diesem Moment 380 Millionen Christen auf der Welt in 74 Ländern, die in solchen Szenarien leben und viele davon werden genau vor solche Entscheidungen gestellt. Entweder du verleugnest deinen Glauben oder der Tod. Und die Frage ist ja immer, wie würden wir entscheiden? Wie würdest du entscheiden? Würdest du dich niederknien und den Gott anbeten? Ist ja nur mal ausnahmsweise, sonst kannst du ja auch weiter in den Gottesdienst gehen, sonst ja, ist ja nur mal einmal. Es gibt ja auch gute Argumente dafür, das zu machen, eine Ausnahme zu machen, einen Kompromiss zu machen. Was würde ich machen? Würde ich mich niederknien oder würde ich aufrecht stehen bleiben? Jetzt weiß ich, dass die mutigsten Sprüche werden immer an den sichersten Orten gemacht. Zu Hause im Internet, am besten auch anonym, da kann man Parolen raushauen. Oder hier, wo wir im Gottesdienst sind, irgendwie die meisten werden so ein bisschen einer Meinung sein, was den Glauben angeht und würden sagen, ja klar, wir werden alle wie Meschach, Schadrach und Abednego, auch wenn wir die Namen vielleicht vergessen haben, wir würden aufrecht stehen bleiben und wir würden genauso heldenhaft sowas sagen. Aber ich will euch was sagen, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. So mutige Sprüche sind das eine, aber dann in echt ist es was ganz anderes. Im Kindergottesdienst hatten wir mal die Geschichte von Philippus, der auf die einsame Straße geht, Richtung Jericho und dort den Kämmerer aus Äthiopien trifft, im Wagen, wie er in der Schriftrolle des Jesaja liest. Einige von euch kennen die Geschichte, also Philippus hat vom Heiligen Geist den Impuls, geht diese Straße entlang, dann hat er nochmal den Impuls, folge diesem Wagen. Und dann hört er, da sitzt ein sehr, sehr reicher, einflussreicher Mann und der liest aus dem Buch Jesaja. Und dann spricht er ihn an und fragt ihn, auch ein bisschen, finde ich schon, provokante Frage, verstehst du überhaupt, was du da liest? Also, einem sehr gebildeten, hochrangigen Mann so zu fragen, verstehst du, was du da liest, hast du Ahnung davon? Und der Mann sagt, nein, ich habe eigentlich keine Ahnung. Wovon ist hier eigentlich die Rede? Redet Jesaja von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus sagt, hey, da kann ich dir helfen. Er redet von Jesus. Und dann erklärt er ihm die ganze Jesus-Geschichte. Das hatte ich im Kigo erzählt und alle so, ja, super. ja komm, wir spielen das jetzt mal nach. Stellt euch vor, Gott würde uns sagen, geht auf die Stockterstraße.
Ja, okay, machen wir, das trauen wir uns. Wir gehen einfach mal die Stockterstraße entlang, da ist jetzt nicht so schwer.
Und dann stellt euch vor, Gott würde sagen, folgt mal dem Weg Richtung Bushaltestelle. Und geht mal zu den Leuten, die an der Bushaltestelle sitzen. An die Bushaltestelle hatte ich ein paar Leute drapiert, die mal in einer Kleingruppe hier in der Gemeinde waren, aber im Gottesdienst eigentlich so gut wie nicht ersichtlich waren, also so für die Kinder unbekannt waren. Und die haben auf ihrem Handy Jesaja gelesen. Genau die Stelle, die der Kämmerer aus Äthiopien gelesen hat. Ich so, und guck mal, ob da einer liest. Da liest keiner. Da guck doch nochmal hin. Nein, da liest keiner. Ja, was kann man denn lesen? In der Zeitung. Ja, und noch? Ein Buch. Ja, noch? Wo gucken Erwachsene immer rein? Als Handy. Ja, genau. Dann setzt euch doch mal daneben und fragt die mal, ob die verstehen, was sie da lesen. Nee. Oh, auf gar keinen Fall. Also im Kindergottesdienst die Geschichte hören, okay. Aber jetzt hier einen Wildfremden anzusprechen, verstehst du, was du da liest? Und ich hatte noch auf beiden Seiten jemanden hingesetzt, so. Eine Frau, ein Mann und dann war noch, ja, sprichst du ihn noch an? Nee, der sieht total gruselig aus. Und naja, es war auf jeden Fall ein Rumgedruckse, irgendwie sich zu trauen, jemanden anzusprechen. Warum erzähle ich das? Es ist was völlig anderes, jemanden an der Bushaltestelle anzusprechen und zu sagen, verstehst du das? Die haben ja laut gelesen, ne? Verstehst du, was du da liest? Oder es in so einem Rahmen von einem Gottesdienst zu hören und dann so dazu sitzen, zu sagen, ja, das war eine nette Predigt. Guter Aspekt. Ja, so an den sichersten Orten werden die mutigsten Sprüche geklopft. Was kann denn helfen? Was könnte uns dazu bringen, dazu zu hören, zu den Leuten, die aufrecht stehen bleiben würden? Und ein Gedanke, den ich dazu habe, ist, ich glaube, wenn du dazugehören willst, zu den Leuten, die aufrecht bleiben, die keine faulen Kompromisse an den falschen Stellen machen, dann solltest du klein anfangen. Denn Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen später treu sein. Wer bei leichten Entscheidungen treu sein wird, der wird auch hinterher bei den ultra schwierigen Entscheidungen treu sein. Wir denken ganz häufig andersrum. Ich werde mal großzügig sein. Also habe ich hier auch schon mal häufig gehört, da sagen Leute, boah, wenn ich mal richtig viel Geld verdiene, dann werde ich euch hier richtig viel Geld geben. Entweder sind die Leute noch nicht reich geworden oder nach ihrem Maßstab noch nicht reich genug oder so. Aber mit der Großzügigkeit, ja so, nee, klein anzufangen heute, nee, wenn ich im Lotto gewinne, dann wäre ich plötzlich großzügig. Wenn du im Kleinen nicht treu bist, dann wirst du es im Großen auch nicht sein. Bill Heibels hat eine lustige Geschichte erzählt über die Gründungstage der Willow Creek Gemeinde in Chicago. Da haben die Gemeinde gegründet und sie hatten keine richtigen Erwachsenen. Es war keiner dabei, der so einen richtig unbefristeten Arbeitsplatz hatte. Es waren hauptsächlich Schüler und Studenten und jede Woche musste um die Miete gebetet werden und es war finanziell immer auf Messerschneide, es war immer viel zu knapp. Und er hat angefangen zu beten, dass sie einen richtigen Reichen bekommen, einen Erwachsenen mit Job, dass der kommt und dass der die Probleme löst. Und irgendwann war der Erwachsene da, einer in einem richtigen Anzug, der auch noch passte. Und dann ging dieser Erwachsene später im Gottesdienst noch auf den Pastor zu und sagte, ich finde Ihre Gemeinde toll, können wir uns mal zum Essen treffen? Und er so, ja, gerne. Die Gebetserhörung, da ist er endlich. Und dann haben sie sich verabredet zum Essen und der Erwachsene hat ihn abgeholt in einem richtig schicken Auto. Und hat ihn eingeladen in ein Restaurant und hat gesagt, hey, bestell einfach, ich bezahle gerne, bestell, was du willst. Und er hat gesagt, oh, ich bin völlig schamlos mal alles bestellt, worauf er Lust hatte. Und dann haben sie sich über Gemeinde unterhalten und der Erwachsene sagte, ja, ich finde eure Gemeinde wirklich toll. Also ich habe eigentlich noch nie Gemeinde so richtig unterstützt, aber eure Gemeinde finde ich richtig toll. Und dann stellte er irgendwann die Frage, gibt es denn irgendwas, was ich tun könnte für euch? Und er dachte, yes, das ist der Punkt. Das ist die Gebetserhörung, wofür ich schon so lange bete. Und er sagte, ja, ehrlich gesagt, wir haben überhaupt keine Kohle. Jede Woche beten wir irgendwie, ob wir die nächste Woche überhaupt noch machen können. Teilweise können wir Sachen nur im Geschäft auf Raten kaufen und mit 5 € im Monat abbezahlen. Es ist erbärmlich. Wenn Sie uns da helfen könnten, das wäre riesig. Und er sagte, lächelte ihn an und sagte, ja, da kann ich euch, glaube ich, wirklich helfen. Ich schicke euch in der nächsten Woche einen Scheck. Er fuhr nach Hause mit dem Gefühl der Erlösung. Halleluja. Gott hat unser Gebet erhört und er ging jeden Morgen zum Briefkasten, um zu gucken, wann endlich dieser Scheck kommt und der ja dann auch die Gebetserhörung sein sollte. Und irgendwann kam dieser Scheck. $10. Er sagt, es hat ihn 2 Wochen gekostet, diese Gewaltfantasien, dieses Auto von dem Typ zu demolieren. So eine Unverschämtheit. Hey Mann, wenn Leute im Kleinen nicht treu sind, dann werden sie es im Großen auch nicht sein. Und Meschach, Schadrach und Abednego waren im Kleinen treu. Wir haben gerade hier Daniel 3 gelesen und in Daniel 2 wird davon berichtet, wie sie und Daniel 1, wie sie an den Königshof kommen. Und sie kommen aus Jerusalem dahin und jetzt sind sie plötzlich in Babylonien, sollen da die Sprache lernen, werden da ausgebildet und sollen ihre Ernährung umstellen. Und die Juden hatten sehr, sehr viele Essensgebote, was sie essen dürften und was nicht. Und der König hat gesagt, sie müssen von dem essen, was auf meiner Tafel kommt, sie sollen das Beste bekommen. Und die 3 Freunde haben gesagt, nee, und Daniel war auch noch mit dabei, also waren zu viert. Nee, können wir nicht machen. Wir können nicht das Essen vom König essen, weil wir wissen nicht, ob das so in Ordnung ist. Und der fürs Essen zuständige war, ihr müsst es essen. Wenn der König das mitbekommt und ihr seht hinterher schlechter aus oder ihr habt irgendwelche Mangelerscheinungen, dann bringt er mich um. Ihr kennt den, der ist irgendwie total der Choleriker. Und sie sagten, pass auf, wir machen einen Deal. 10 Tage, wir essen nur Gemüse und trinken nur Wasser und dann guckst du nochmal, wie fit wir sind und dann kannst du es ja beurteilen. Und dann machen sie das 10 Tage Gemüse und sie sind kräftiger und sehen gesünder und besser aus als alle anderen, die dort verschleppt waren und zur Ausbildung eigentlich von der Tafel des Königs essen sollten. Und so sind sie im Kleinen treu geblieben und haben sich vegetarisch ernährt. Und nicht den Wein da getrunken von dem König. Ich glaube, dass das ein viel, viel kleinerer Punkt ist. Wenn wir das Alte Testament, die 5 Bücher Mose uns anschauen. Die 10 Gebote ist eine andere Liga, ist eine ganz andere Liga. Aber die Essensvorschriften ist eine viel kleinere Nummer. Auch für die Juden damals. Aber sie haben versucht, im Kleinen treu zu sein. In den kleinen Geboten richtig zu sein. Und waren es dann auch bei den großen Entscheidungen, dann, wenn es drauf ankommt. Ja, es fängt klein an und dann kann man irgendwie auch aufrecht stehen bleiben, wenn es drauf ankommt. Darüber hinaus glaube ich, dass es ein Unterschied ist, wie wir glauben. Und zwar brauchst du einen Glauben, der ein Obwohl-Glaube ist. Martin Luther King hat mal darüber gepredigt, ich meine auch über diese 3 Leute, Martin Luther King, der Bürgerrechtler, der bekannt geworden ist für diesen Satz, I have a dream. Und er hat gesagt, wir viele haben so einen Wenn-Glauben. Wenn das und das passiert, dann glaube ich. Wenn Gott meine Gebete erhört, wenn meine Umstände gut ist, wenn Gott mir Gesundheit gibt, wenn das passiert, wenn alle Dinge mir zum Besten dienen, wenn es mir gut geht, dann glaube ich. Aber das, was du eigentlich brauchst, ist ein Obwohl-Glaube. Obwohl es im Moment so aussieht, als wenn das Böse triumphiert und es triumphiert aktuell in dieser Welt. Obwohl Dinge schlecht laufen. Obwohl wir für Menschen beten, die krank sind und sie dann doch gefühlt viel zu früh gehen. Obwohl Dinge schwer sind. Obwohl wir Dinge nicht verstehen. Obwohl wir auf viele Fragen keine Antworten bekommen. Obwohl glauben wir. Ein Obwohl-Glaube. Die 3 hatten diesen Glauben. Sie haben irgendwie daran festgehalten, er kann uns retten und wir glauben das auch und wir gehen noch davon aus, aber selbst wenn er es nicht tut, es ist nicht abhängig davon, obwohl er uns vielleicht nicht rettet, wir glauben daran, wir halten daran fest. Auch das ist ein Prinzip, was nicht nur in dieser Geschichte aufblitzt in der Bibel, sondern es blitzt in der ganzen Bibel auf. Und einige in unserer Kultur haben so ein bisschen das sehr, sehr im Sinn. Wenn es gut läuft und es meinen Erwartungen entspricht, wenn die Gemeinde toll ist, wenn die Predigt gut ist, wenn die Lieder gut sind, wenn meine Gebete gehört werden, wenn ich die Lust habe, wenn ich die Stimmung habe, wenn ich die Zeit dafür habe, dann glaube ich. Und doch sollte es ein Dennoch-Glaube sein. Im Psalm 73 steht auch noch ein Vers, der das irgendwie, finde ich, irgendwie auch so sagt. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Nicht ein Glaube, der nur dann funktioniert, wenn die Dinge wohl laufen. Letzter Punkt. Was kann dir helfen, dass du aufrecht stehst? Und ich glaube, wenn du nichts tust, oder wenn wir nichts tun, dann werden wir einknicken, wenn es Zeit für faule Kompromisse ist. Und ich glaube, dass faule Kompromisse nicht erst anfangen hier bei so einer krassen Situation. Do or die, turn or burn oder sowas. Sondern, dass es früher anfängt. Dass es anfängt bei der Steuererklärung. Dass es anfängt bei Versicherungsbetrug. Dass es anfängt bei Großzügigkeit. Dass es anfängt bei dem Zehnten. Dass es anfängt bei Freundlichkeit. Dass es anfängt bei Reinheit. Dass es anfängt bei das zu tun, was Jesus von einem will. Dass es so viel früher anfängt. Und wenn du jemand sein willst, der keine Kompromisse an den falschen Stellen macht, dann solltest du mit dem vierten Mann im Ofen vertraut sein. Sie waren plötzlich zu viert in dem Ofen. Und es gibt so ein bisschen, an der Stelle ist die Bibel, gibt es wie so zwei Versionen. Es gibt so ein paar biblische Überlieferungen, da enthält das Kapitel 3 noch einen sehr, sehr großen Anhang. Also nochmal ungefähr 20 Verse oder so mehr. Weil das aber nicht in allen Handschriften drin ist, ist es in unseren Bibeln im Normalfall nicht mit drin. Also in kaum einer Bibelübersetzung ist es drin. Aber dort wird noch berichtet von einem Lobgesang dieser drei Männer. Sie haben einen Lobpreis gemacht, dass Gott sie gerettet hat. Und vielleicht haben sie auch schon Lobpreis im Ofen gemacht. Aber es war jemand Viertes im Ofen. Der hat ihnen das Leben gerettet. Aber er war dabei. Und wer war das denn jetzt? Wer war der Vierte im Ofen? Ich weiß es auch nicht so genau. Es ist nicht wirklich klar. Im Judentum wird viel davon ausgegangen, es war ein Engel Gottes. Viele in der Jesusgeschichte gehen davon aus, der vierte Mann im Ofen, der aussah wie der Sohn Gottes, sah nicht nur so aus, sondern war vielleicht der Sohn Gottes. Jesus sagte, bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. Ich war schon vorher da. Und dann war er auch zur Zeit von Daniel da. Und ich glaube, dass mit dem in Kontakt zu sein. Jesus sagt selber, wo zwei oder drei wegen mir zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es waren drei Leute in dieser Krisensituation und er war mitten dabei. Und ich glaube, dass dieser vierte Mann, dass Jesus Christus, ob jetzt in Form eines Engels oder ob persönlich, mit dem bekannt zu sein, seine Gegenwart zu genießen, ist so, so gut. Ich würde gerne mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, dass es im Kleinen treu zu sein, damit anzufangen, in den kleinen Dingen des Lebens, weil unser Leben besteht in erster Linie fast nur zu 90% aus kleinen, kleinen Entscheidungen. Das ist gut. Zweitens, ein Obwohl-Glaube und nicht ein Wenn-alles-gut-ist-Glaube. Und mit dem vierten Mann, mit Jesus eine Beziehung zu haben, das gibt dir einen Rücken aus Beton und dass du aufrecht stehen kannst in den richtigen Momenten. Und ich bin total froh, dass wir in der Jesusbewegung so viele Geschichten haben von Leuten, die so mutig gewesen sind. Die so mutig gewesen sind. Und ich habe noch mal eine Sache letztens gelesen, die mich auch total beeindruckt hat, von einem Mann, der hieß Kirill und war Kirchenführer in Bulgarien und war da Metropolit und er lebt in der Zeit der Nazi-Diktatur. Und Bulgarien hatte eigentlich einen Deal mit Nazi-Deutschland. Und doch kamen halt auch die SS-Leute nach Bulgarien, um ganz gezielt nach Juden zu suchen, um sie nach Auschwitz zu transportieren. Und sie hatten Juden zusammengetrieben in ein Lager in der Nähe vom Bahnhof. Der Zug, der ins KZ fahren sollte, fuhr schon rein. Und in so einer Stunde hat Kirill seinen Mut zusammengefasst und ist dahin gegangen und hat versucht, so viele Leute, wie es geht, irgendwie zusammen zu trommeln. Und er muss eine relativ imposante Erscheinung gewesen sein, so ein Kostüm, so einen großen Hut auf. Und dann wirkt er natürlich auch schon riesig, einen weißen Bart. Und dann haben die auch manchmal noch so Kreuze und so Stäbe dabei und so, wie man das vielleicht so aus den orthodoxen Kirchen auch kennt. Und er ging auf die SS-Leute zu und die hatten natürlich Waffen dabei und sagten, hey, du gehst jetzt mal lieber nach Hause. Und er hat sie angelächelt und hat ihren Waffen beiseite geschoben und ist zu den Juden in ihr Gefängnis, in ihren Stall sozusagen, da reingegangen mit seinen Leuten. Und sie haben gesagt, hey, du musst hier verschwinden. Wir ziehen das hier durch. Und nur weil du ein Kirchenvogel bist, wir werden das hier durchziehen. Du gehst nach Hause. Und er sagt so, nein, ich werde nicht gehen. Und er hat einen Bibelvers geschrien. Und die Juden sind mit eingestiegen auf diesen Bibelvers und haben ihn wiederholt. Und die Christen, die da waren, sind eingestiegen auf diesen Bibelvers und haben ihn zusammengerufen, immer wieder. Und die Leute haben mitbekommen, auch in der Stadt, was ist da los? Da ist ein Tumult und sind zusammengekommen und haben sich hinter diesem Bibelvers versammelt. Ein Vers aus dem Buch Ruth. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Juden jubelten und die Christen stimmten mit ein. Wo du hingehst, wo ihr hingeht, da wollen wir auch hingehen. Wo ihr bleibt, da wollen wir auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und irgendwie war plötzlich gar nicht mehr richtig klar, wer ist jetzt hier Jude, wer ist Christ. Und irgendwie hat sich das vermischt. Und irgendwann sind die SS-Leute abgezogen und haben den Transport nicht durchgezogen. Wow, so krass. Lasst uns im Kleinen treu bleiben. Lasst uns einen Obwohlglaube haben, auch wenn die Dinge so anders manchmal laufen, als wir uns das so wünschen würden. Und auch Enttäuschung und Trauer zu unserem Leben so leider dazugehören. Und lasst uns den vierten Mann, der uns retten kann und retten wird, ob heute in den schwierigen Situationen, ob heute in Krankheit oder später, ihn feiern. Amen.